Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Marketing ohne Daten ist wie Autofahren mit geschlossenen Augen, hat mal Dan Cerella gesagt. So, wie du das auch im B2B-Marketing umsetzen kannst und auch mit Paid Ads darüber dann neue Kunden gewinnst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute die liebe Ines. Die Ines ist Senior Manager Digital Marketing Paid Acquisition bei Dynatrace. So, liebe Ines, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Robin. Umso größer die Firma, umso länger der Jobtitel, glaube ich.
Ich hoffe, ich habe alles richtig übernommen von LinkedIn.
Perfekt.
Wunderbar. So, Dynatrace. Es mag skandalöserweise 2, 3 Hörerinnen und Hörer geben, die Dynatrace noch nicht kennen und die vielleicht auch dich noch nicht kennen, was noch skandalöser wäre. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was macht Dynatrace? Was macht die Ines da?
Genau, Dynatrace ist ein SaaS-Software-Tool. Wir sind eigentlich sehr groß. Wir haben um die 5000 Mitarbeiter, aber im tagtäglichen Gebrauch sind wir vielleicht nicht so, dass wir den Leuten sehr oft unterkommen. Indirekt vielleicht schon, weil was macht Dynatrace? Wir sind eine Software zur Überwachung von Anwendung und Infrastruktur. Und mein Lieblingsbeispiel ist, wenn man zum Bankomaten geht und beim Bankomaten kein Geld rauskommt, dann ist das wahrscheinlich eine Experience, die nicht so super ist. Und wir helfen zum Beispiel Banken im Hintergrund, ihre Softwaresysteme am Laufen zu halten und falls einmal irgendwas passiert, möglichst schnell diese wiederherzustellen, zu verstehen, wo das Problem ist. Also wir helfen einfach großen Systemen, die jetzt mittlerweile sehr komplex sind, die in der Cloud sind, da wirklich den Usern eine gute User Experience zu bieten.
Typisches B2B-Thema, also noch nie vorher gehört, super wichtig. Und wer nicht in dieser Branche unterwegs ist, hat keine Ahnung, worum es da eigentlich gehen sollte. Also der Klassiker.
Ganz genau. Was mache ich dort? Ich bin verantwortlich für die bezahlten Kampagnen auf globaler Ebene. Das heißt, wir bespielen über 50 Länder und habe da halt mit meinem Team zusammen die Verantwortung, auf den verschiedenen Channels das Produkt zu bewerben, Leads für unser Sales-Team zu generieren und dann natürlich Pipeline und im besten Fall irgendwann Revenue.
Das klingt gut. Da haben wir direkt Revenue mit drin, weil das im B2B-Marketing ja zum Teil etwas schwerer, das Ganze zuzuordnen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da gleich, wenn wir in die Tiefe gehen, ein paar spannende Erkenntnisse mitnehmen. Aber lass uns erstmal so den Überblick machen. Du sagst, du bist für die Paid-Kanäle verantwortlich. Welche sind das denn? Was sind so für euch die relevanten Kanäle, was sind vielleicht auch kleinere Nischenkanäle, an denen ihr euch ausprobiert?
Also 3 große Kanäle, für die ich verantwortlich bin, ist Paid Search mit Google Ads und Bing Ads, Paid Social, wo wir uns hauptsächlich auf LinkedIn fokussieren. Grund dafür ist das gute Targeting. Haben aber auch Meta ein bisschen am Laufen, haben auch schon Reddit getestet, ist dieses Jahr sicher wieder ein großes Thema bei uns. Und dann so Spezialkanäle, Spezialchannels sind jetzt dann so Sachen wie G2, was im B2B-Bereich recht bekannt ist, Content Syndication, Kooperationen, aber auch zum Beispiel Sixth Sense. Also Sixth Sense ist ein Account-Based Marketing Tool. Das haben wir im Einsatz, ist vielleicht im europäischen Raum meines Wissens nach nicht ganz so bekannt, aber halt im US-Raum sehr bekannt. Ja. Das sind, Display habe ich noch vergessen, auch wichtig. Da spielen wir die Kampagnen über die V360 aus. Banner, YouTube, Online-Video, also die üblichen Display-Placements.
Wenn ich es richtig raushöre, SEA, dann mit Google Ads und Bing und genau. LinkedIn so als, sage ich mal, da, wo der größte Fokus drauf liegt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wo wir halt einfach den besten Return on Investment sehen. Das ist das, wo auch das meiste Budget bei uns drinsteckt. Ganz ehrlich gesagt ist LinkedIn für uns so, wie unser Vertrieb aufgebaut ist und wie unser Vertrieb fokussiert ist, eigentlich und Anführungszeichen funktioniert sogar besser als Google Ads, gerade so auch in den letzten Monaten und Quartalen durch die ganze Thematik mit ChatGPT, AI, wie wird Google damit umgehen, schießt sich ehrlich gesagt Google ein bisschen mehr immens aus. Unsere Accounts Rep tun sich da teilweise auch nicht ganz so leicht. Also da LinkedIn ist wirklich gerade für uns Channel to be.
Ich glaube, diesen Ausschnitt schicke ich gleich einfach mal im Nachgang an unsere Google-Ansprechpartner.
Don't quote me on that, Robin.
Ach, schade. Weil beim Thema LinkedIn, wir hören es im B2B-Umfeld immer wieder so dieses LinkedIn-Ads sind so wahnsinnig teuer. Wir machen nur Organic, gehen da nur über Corporate Influencer, weil wir darüber Reichweite auch kriegen. Jetzt sagst du, nee, LinkedIn sei eigentlich so bei uns der Place to be. Inwieweit spielen bei euch bei LinkedIn Paid und Organic zusammen? Wie ist bei euch da so die Gewichtung von der Aufmerksamkeit und wie bespielt ihr das auch?
Also Organic auf jeden Fall sehr wichtig. Ich finde es nur sehr schwierig, wenn man jetzt nicht so eine große Firma ist wie Dynatrace, da einmal ein gewisses Grundrauschen zu erzeugen. Ich glaube, es ist wichtig, Organic auf jeden Fall zu bespielen, aber da wird man halt nicht das große Grundrauschen erzeugen. Ich meine, ich habe jetzt gerade als Vorbereitung auf den Podcast geschaut, wir haben 370.000 Follower auf LinkedIn, aber ich meine, da muss man halt erst einmal hinkommen als Firma. Deswegen ist bei uns Page schon auch sehr wichtig, weil, also wir haben eine eigene Person, die sich nur um Organic und die Channels kümmert, da natürlich auch LinkedIn super wichtig. Wir haben aber natürlich aufgrund der Firmengröße ein bisschen den Luxus, dass wir wirklich mehr als genug Content haben. Also ich glaube, da gibt es immer wieder eher das Problem, wir haben zu viel Content. Oder was ist das der Content, den wir wirklich auf globaler Ebene ausspielen wollen? Weil wir haben wirklich nur ein LinkedIn-Profil und nicht Subregionen oder ähnliches. Bei uns ist LinkedIn im Paid-Bereich sicherlich so erfolgreich, weil halt einfach die Deal-Sizes relativ hoch sind und wir natürlich in dem SaaS-Bereich schon ein bisschen eine Sonderstellung im B2B-Bereich haben. Bei uns sind halt so Leads wie Free Trial, Demo Request und solche Sachen halt sehr wichtig. Wir können auch theoretisch in jedes Land verkaufen und wir haben jetzt vielleicht noch nicht so diesen klassischen B2B. Wir haben schon eine große Sales-Maschinerie, das schon, aber jetzt nicht so dieses klassische Klinkenputzen, wir gehen von Tür zu Tür, Staubsauger verkaufen. Da haben wir schon ein bisschen eine Sonderstellung und da können dann die Leads auch ein bisschen was kosten, da kann der Klick auch ein bisschen was kosten, weil einfach der Customer Lifetime Value gegeben ist und einfach da entsprechendes Return on Investment zurückkommt.
Ja, absolut. Also wenn man das vergleicht mit anderen Branchen, ist im SaaS-Bereich natürlich der Weg, sagen wir mal, zum Produkt hin. Auch da ist Sales Cycle wahrscheinlich relativ lang, aber leichter, die Leute erstmal so ein bisschen ins CRM reinzuholen. Dann der Weg so ein bisschen leichter. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ne, ihr seid eine große Firma, ihr habt ein großes Sales-Team. Wie ist denn euer Marketing-Team aufgestellt?
Also unser Marketing-Team, was ein bisschen besonders ist, was ich sehr gut finde, ist, dass bei uns die SDRs, also die Sales Development Reps, im Marketing-Team sind. Das Core-Marketing-Team ist natürlich jetzt auch nicht so klein. Wir sind um die 150 Leute im Core-Marketing-Team und dann on top kommen noch die Sales Development Reps drauf. Marketing ist dann unterteilt in verschiedene Disziplinen. Ich bin zum Beispiel mit meinem Team im Growth Marketing Team. Es gibt dann auch Partner Marketing, Brand Communications, Product Marketing und mit denen arbeiten wir alle eigentlich eng zusammen. Ich finde es gut, dass die SDRs im Marketing sind, weil dieses typische Marketing Sales Bullshitting bisschen weniger ist, würde ich sagen. Natürlich kämpft man auch immer um, wer hat den Lead gebracht. Wo wird jetzt Pipeline Revenue zugeordnet? Aber im Endeffekt, wenn man diese klassische Aufteilung hat, dass die SDRs im Sales sind, ist das, glaube ich, einfach noch mehr. Und das beugt man dem Ganzen ein bisschen vor.
Das heißt, kann ich mir so eine typische Journey oder Neudeutsch Funnel, was ist jetzt deutscher Journey oder Funnel?
Trichter.
Ein typischer Prozess, wie ein Neukunde zu euch kommt, um es mal richtig einzudeutschen. Das heißt, ihr macht Kampagnen, zum Beispiel Paid Ads bei LinkedIn, holt einen Lead rein, nurtured den, dann geht er an den SDR, der bei euch sitzt. Und wenn der SDR sagt, super, ist spannend, dann wird er zu Sales rüber über den Zaun geworfen.
Ja, ganz genau. Also Leads kommen rein, je nachdem, also Lead Scoring ist natürlich ein großes Thema bei uns, weil wir einfach so viele Leads haben. Je nachdem, was der Lead gemacht hat und wie er auch übers Lead Scoring qualifiziert wird, kommt entweder ein automatisiertes Nurturing rein oder direkt zu den SDRs. Die SDRs klopfen dann die üblichen Themen halt ab. Was vielleicht bei uns ein bisschen Spezialfall ist, wir haben sowas wie SQL, Sales Qualified Leads, eigentlich gar nicht, sondern bei uns geben die SDRs die Leads erst weiter, sobald sie Opportunity kreieren. Das heißt, der Account Rep wird erst dann involviert, wenn es wirklich schon darum geht, okay, wir sprechen mit dem Lead, wir sehen, da ist eine Chance da, wir sehen, wir können da was verkaufen. Und davor passiert bleibt eigentlich alles bei den SDRs.
Okay, da haben wir nämlich dieses, was du so schön das Marketing-Sales-Bullshitting bezeichnet hast, rausgenommen. Also das heißt, dass Sales sich beschwert, ja, die Leads sind auch nicht ready, die sind gar nicht gut genug etc. Das nehmt ihr dadurch raus, dass ihr sagt, so Sales Qualified heißt, wir haben uns die selber angeschaut, wir haben mit denen gesprochen und ja, die haben konkreten Bedarf, dann werden sie nur weitergegeben und nicht so, hier ist ein Lead, qualifiziert den mal bitte.
Ja. Ganz genau. Ich meine, du hast das natürlich auch Ebene vorgelagert, ein bisschen das Feedback von den SDRs, dass sie sagen, zu wenig Leads, schlechte Qualität, also eh das Übliche. Aber ja, ich glaube, es ist trotzdem, dass wir dann einfach den gemeinsamen C-Level haben und den gemeinsamen, wir sind im Marketing-Team, ist schon ein bisschen andere Struktur, ja.
So, dann habt ihr ja auch schon mal ein ziemlich schlagkräftiges Marketing-Team, wenn man sagt, 45 Leute da mit drin.
150.
1,50. Wow, okay, dann habe ich schlecht zugehört. Aber da sind dann plus die SDRs noch.
On top of them, ja. Mhm.
Okay, wow. Also das ist eine Menge an Schlagkraft. Jetzt kriegen wahrscheinlich einige B2Bler irgendwie Tränen in den Augen. Ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, der hat 3 Leute. Mhm. Die drehen auch ein großes Rad. Aber ja. Da kann man natürlich was ganz anderes damit bewegen bei euch. Wenn wir bei den LinkedIn-Kampagnen sind, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so ihr macht da, geht auf Free Trials, Demo-Requests, habt ihr da halt eben auch direkter Verkauf findet wahrscheinlich nicht statt oder direkte Anfrage? Was sind so die Ziele, die ihr in den Kampagnen habt? Was verfolgt ihr damit? Auch irgendwelche Webinare oder sowas oder geht ihr wirklich nur auf Demo?
Also Demo und Free Trial, das ist bei uns der höchst qualifizierte Lead, aber verwenden wir im LinkedIn eigentlich gar nicht, weil also Demos über LinkedIn zu erzeugen, das funktioniert bei uns einfach nicht. Das ist, da muss die Person schon wirklich super interessiert sein und das hat man, also den Status erreicht man auf LinkedIn kaum bis gar nicht. Mhm. Free Trial ist bei uns eher aus technischen Gründen, weil ganz viel Traffic auf LinkedIn ist mobile, kann man auch nicht beeinflussen und der Free Trial über Mobile macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist jetzt eher der Grund. Über LinkedIn spielen wir eigentlich E-Books, White Papers, Webinare, virtuelle Events, bisschen On-Site-Events auch, aber ich sag am erfolgreichsten im Sinne von gute Cost per Lead sind definitiv Content-Sachen, also White Papers und E-Books.
Geht ihr dann im Vergleich dazu bei SEA auch auf so die, da wird auch in der Branche dann gerne Handraiser genannt, die halt eben sagen, so hier, ich habe Bock, ich möchte das Produkt mal kennenlernen.
Wir spielen dort auch viel Content-Sachen aus, aber definitiv auch viel mehr Free Trial und Demo Request, weil du halt einfach einen anderen User-Intent hast. Die Leute kommen schon eher mit, okay, ich will jetzt, brauche jetzt Log-Monitoring zum Beispiel. Und im LinkedIn ist es natürlich doch eher mehr Top-of-Funnel als wie SEA. Wieso LinkedIn trotzdem auch besser funktioniert, ist bei uns, wir haben ein sehr starkes Account-Based Marketing. Und das, ich nenne es immer Account-Based Marketing at Scale, weil wir haben eine große Liste an Wunschkunden und die können wir halt im LinkedIn hochladen. Diese Wunschkunden werden dann den SDRs und den Sales-Leuten zugeordnet. Leads, die nicht in diesem Wunschkunden sind, werden ein bisschen stiefmütterlich vielleicht behandelt, würde ich sagen. Aber das ist halt eben auch wieder zurückgekommen zum Targeting, das, wieso LinkedIn bei uns gut funktioniert. Man kann natürlich Customer-Match-Listen bei Google Ads und Ähnlichem auch hochladen, aber es funktioniert, man kann keine Company-Listen hochladen. Deswegen funktioniert das Targeting einfach ganz anders. Ja, also für uns, unser Fokus im Digital-Bereich ist sicher noch immer sehr, sehr top-of-funnel. Also einfach die Leads reinzukriegen, die einmal zu interagieren und sobald man von denen die E-Mail-Adresse hat, kann man sie dann entweder noch über Digital oder im besten Fall wirklich auch manuell über Man oder Womanpower bespielen. Aber wir sind da sicher. Also wenn man so sich das im klassischen Marketing-Funnel vorstellt, sind wir im Digital-Bereich sehr top of funnel unterwegs.
Okay, weil das ist auch eine Diskussion, die ich häufiger höre, halt eben so LinkedIn, um wirklich konkrete Anfragen zu generieren. Und die meisten Kampagnen, also es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten Kampagnen funktionieren nicht gut. Also wir reden von Conversion Rates dann von unter 1%, das heißt 99% der Leute interessiert es halt null, weil sie einfach von der Awareness her in einem anderen Stadium dann auch sind. Mhm. Und da dann top of funnel hinzugehen, sagen wir, gucken, dass wir so günstig wie möglich halt qualitative Leads über halt E-Books, Whitepaper, Webinare reinholen. Finde ich auch schön, dass das bei euch weiterhin funktioniert, weil ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, auch dass E-Books ja gar nicht mehr funktionieren.
kann ich gar nicht bestätigen. Also überhaupt nicht. E-Books funktionieren super. E-Mail funktioniert super. Also B2B ist halt leider noch immer so oldschool und klassisch, dass das einfach noch immer gut funktioniert. Weil man muss natürlich guten Content liefern. Also das sehen wir schon. Also der Titel vom E-Book muss einmal sehr ansprechend sein. Also das ist einmal die halbe Miete, würde ich sagen. Und dann natürlich halt der Content muss Mehrwert liefern. Wenn man natürlich das 10. gleiche Thema, ähnliche Thema bespaßt, dann wird es niemanden interessieren, ja.
Lass uns doch mal auf das Thema Account-Based Marketing gehen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es ist halt bei euch im Marketing-Team angesiedelt und dann wahrscheinlich in engem Zusammenspiel mit den SDRs.
Ja, ganz genau. Also ich persönlich und mein Team haben gar nicht so viel mit Sales zu tun, weil es gibt bei uns auch Field Marketing. Dadurch, dass wir eben so viele Länder bespielen, haben wir gar nicht die Möglichkeit, mit jedem zu reden. Und in jedem Land und in jeder Region gibt es dann eigene Sales-Team, eigene SDR-Teams. Wir arbeiten dann eher mit Field Marketing zusammen, also von denen kriegen wir das Feedback. Die arbeiten mit den Sales-Leuten, kriegen von denen wiederum Feedback. Was wir uns anschauen, sind eher wirklich so quantitative Daten, die wir jetzt in Reports, also wir verwenden Power BI mit Salesforce-Daten eben, und wir schauen uns eher diese Daten an und schauen, okay, wie viel Pipeline ist rausgekommen, wie viel Revenue ist rausgekommen. Es ist natürlich, also ich vermisse es teilweise ein bisschen mit Sales zu reden, weil man da wirklich Insights und Themen besprochen werden, die einfach so viel Mehrwert liefern, aber in der Größe, wo wir unterwegs sind, geht das einfach nicht. Also da muss man in der Region sitzen.
So, das heißt Account-Based Marketing nochmal so zum Verständnis. Ihr habt dann eure Liste mit Wunschkunden, die ladet ihr bei LinkedIn hoch, macht dann Ads genau sehr gezielt da drauf und diese Wunschkunden, also jedes Unternehmen daraus ist einem SDR zugeordnet und die haben dann die Aufgabe dafür zu sorgen, dass ihr mit denen in Kontakt kommt.
Ja, ganz genau. Also es gibt verschiedene Kampagnenarten, sage ich einmal. Dieses klassische One-to-One bis One-to-Few und One-to-Many-Kampagnen. One-to-One-Kampagnen ist es wirklich teilweise, dass wir eine Firma targeten, für diese Firma Ads machen, für diese Firma eine Landingpage machen. Aber das passiert dann wirklich nur, sage ich, für eine Handvoll Firmen, weil es halt wirklich voll Arbeit ist. Aber das sind halt dann auch die Firmen, wo halt Sales ein großes Potenzial drin sieht. Und dann bis halt One-to-Few, One-to-Many, teilweise Industries spezifisch oder halt auf verschiedenen Kriterien, wo sich dann halt Field Marketing oder die Person, die halt aus Kampagnensicht zuständig ist, mit Sales abspricht, okay, was wäre denn eine gute Kampagne, was wäre denn ein gutes Thema, wie können wir die bucketen, und dann hat man da halt 10, 20 oder 100 Accounts drinnen, die man halt dann mit verschiedenen Themen bespielt.
Und du hattest jetzt auch gerade schon Google Ads, haben wir ja auch mal so wieder ein bisschen gestriffen, oder das Thema SEA. Mhm. Bing Ads macht ihr auch mit, wahrscheinlich auch in Kombination mit LinkedIn, vermute ich jetzt einfach mal.
Ja, Bing Ads machen wir auf jeden Fall, weil es halt, also für uns ist die USA ein großer Markt, aber generell, es ist günstiger, es konvertiert besser, ja, oder der Cost per Lead ist besser, weil es halt einfach alles günstiger ist. Aber gerade in den USA ist halt der Market Share relativ hoch. Es ist vorinstalliert auf diversen Firmenlaptops. Unsere Targeting-Accounts sind teilweise sehr groß und umso größer die Firma ist, umso strenger sind die IT-Richtlinien. Da habe ich schon von Firmen gehört, die dürfen dann halt nicht einmal einen anderen Browser installieren. Wenn man dann halt vorinstalliert ist und dort dann vielleicht nicht erscheint, ist das halt nicht so super. Und ja, nachdem Bing und LinkedIn ja zusammengehören mittlerweile, gibt es da halt da immer mehr so Features, wie man halt Targeting von LinkedIn auf Bing nutzen kann. Da sind wir ein bisschen am Ausprobieren. Ich sage jetzt, die Features sind noch ein bisschen klein und in den Kinderschuhen. Mhm. Aber ich glaube, da wird sich noch vielleicht einiges tun und das könnte noch wirklich spannend werden.
Ja, vor allem, wenn man den Hebel bei euch ansetzt, können ja auch bei der Größenordnung kleinere Features können ja schon relevanten Impact haben. Wenn wir da wirklich von Kleinstkampagnen sprechen, so dann, ja, oder kleinen Unternehmen, ist der Hebel halt nicht so groß. Und ich glaube nämlich auch bei der Spezifität, die ihr auch habt, wie spitz die Zielgruppen sind, wenn ihr wirklich auch granular sogar auf, ja, 1:1 Kampagnen macht für einzelne Unternehmen mit Landingpages etc. Ich meine, alles, was man da an Targeting-Optionen etc. dann zusätzlich hat, ist natürlich dann mega spannend.
Ja, ganz genau.
So, wir haben das Thema Kennzahlen schon so ein bisschen angeschnitten, aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen ja hier auch aus dem Blindflug ja rauskommen beim B2B-Marketing, wo viele Unternehmen sich nach wie vor happy sind, wenn sie, sag ich mal, Cost per Lead haben und die an den optimieren und ungeachtet, ob der jetzt qualified, sales qualified, marketing qualified ist, überhaupt nicht qualified. Da seid ihr ja schon ein bisschen weiter dann. Du hast jetzt schon gesagt, dass ihr bei euch halt eben sehr stark auf Pipeline und Revenue schaut. So, wie stelle ich mir so einen Arbeitsalltag von der Ines vor? Die Ines macht morgens den Rechner an, schaut als erstes mal ins Reporting vom letzten Tag rein und guckt dann auf Kennzahlen. Oder wie sieht das so bei dir aus? Worauf schaust du?
Also Pipeline und Revenue ist jetzt schon wirklich unser großes Ziel. Daran werden wir auch gemessen. Wir können es auch durchmessen, was wirklich super ist. Es ist alles integriert. Wo es ehrlich gesagt noch ein bisschen fehlt, ist wirklich diese, also wir schauen ganz viel auch auf Return on Ad Spend, auf verschiedene Regionen, verschiedene Channels, verschiedene Assets, die wir promoten. Das ist ehrlich gesagt noch ein bisschen manuelle Arbeit, weil wir haben Pipeline und Revenue im Salesforce und im Looker und Spend. Vor allem, wenn man dann anfängt, Sachen in verschiedene Teilbereiche, weil ich will mir ein gewisses Land, ich will mir ein gewisses Asset, eine gewisse Kampagne anschauen, da haben wir dann die Daten eher in den Kampagnen-Tools, was dann jetzt noch ein bisschen oldschool mit Excel verknüpft wird, einmal im Monat, einmal im Quartal, Case by Case. Aber das, also, dass wir es haben, ist schon einmal gut. Ich hoffe, dass wir da immer mehr in Richtung Automatisierung kommen. Bei Paid Search sind wir da gerade dabei, dass man das wirklich auf ein Dashboard so, ich schaue mir in der Früh das Dashboard an und schaue, wie es ausschaut. Ich bin aber ein Freund davon, dass man sich gerade sowas wie Pipeline und Revenue nicht zu oft auch anschaut, weil wir sehen da wahnsinnige Spikes und hoch und runter Sachen, wo man dann teilweise wirklich in einzelne Opportunities reingehen muss und schauen muss, wieso ist das jetzt so und wieso ist es nicht so. Also ich bin dann jetzt ein Freund davon, wenn man sich das auf zu kurzfristiger Sicht anschaut. Sales Cycle ist bei uns lang, was wir vorher auch schon angesprochen haben. 9 bis 12 Monate. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich eine Kampagne launch und mir 2 Wochen oder vielleicht 2 Monate später anschaue, was da ROAS ist, weil mein Lead noch weit weg von Pipeline und Revenue ist. Macht es natürlich schwierig, aber das Problem hat jeder im B2B-Bereich. Was wir uns dann für die Kampagnen im täglichen Alltag anschauen, sind natürlich so klassische Zahlen wie Cost per Lead. Nur schaue ich mir diese Cost per Lead-Zahlen nicht isoliert an, sondern habe im besten Fall für die Kampagne auch im Hintergrund an Return on Ad Spend, was Pipeline und Revenue und habe das im Hinterkopf und kann dieses Wissen dann, wenn ich die Kampagne oder setze dieses Wissen ein, wenn ich die Kampagne optimiere, dass ich dann sage, okay, nur weil die Kampagne einen guten Cost per Lead hat, heißt das nicht, dass sie Pipeline und Revenue bringt. Wobei ich schon sagen muss, dass das meistens korreliert. Es gibt ein paar Ausreißerkampagnen, wo ich sage, okay, wow, die bringen ganz gute Leads oder Leads mit einem niedrigen Cost per Lead. Aber es ist wirklich selten dann, dass die dann nicht hinten raus auch recht gut konvertieren.
Wie geht ihr damit um, dass, ich sag mal, nicht jede Conversion ist ja auch ein guter Lead? Und wenn du auf die Zahlen von LinkedIn oder Google schaust, die reporten ja einfach jede Conversion erstmal standardmäßig rein. Also jeder, der auf der Thank You Page landet, ist dann schon mal ein Lead. So. Aber nicht jede Conversion ist ja auch ein Lead. Wie geht ihr damit um? Also schaut ihr dann, qualifiziert ihr die automatisiert dann im CRM nach, dass Salesforce sagt, ja, es war Conversion, aber es ist nicht Marketing qualified, ist nicht für uns relevant. Macht ihr das manuell? Wie ist da der Prozess?
Lead Scoring basiert automatisiert, basierend auf Behavior, also was er gemacht hat, welches Formular zum Beispiel er ausgefüllt hat, aber auch basierend auf demografischen Daten, das heißt, für welche Firma er arbeitet, was für Persona, wo er in die Persona reinfällt. Und basierend auf den 2 Kriterien in einer wahnsinnig komplizierten Matrix wird Lead Scoring, also wird Score vergeben, ab einem Score von 100 ist MQL und wird dann halt an Sales weitergeben. Das Sales Team, soweit ich weiß, aber ein bisschen, also grundsätzlich, wie das Sales Pipeline gefüllt ist, also ihre Lead Queue gefüllt ist sozusagen, schauen sich vorwiegend New MQLs an, aber natürlich, wenn sie wenig Leads gerade haben, dann schauen sie sich auch andere Leads an. Wir in den Kampagnen tun uns natürlich ein bisschen schwer. Wir sind gerade dran, Salesforce mit Google Ads zu verknüpfen. Also haben da jetzt schon Daten, jetzt geht es eher um die Datenqualität. Und dann das zweite Thema ist natürlich auch LinkedIn mit Salesforce zu verknüpfen, um da einfach die Daten hin und her möglichst automatisiert fließen zu lassen, sodass wir da möglichst wenig mit Excel oder manuellen Reports arbeiten müssen.
Aber ich finde es schon mal sehr, sehr beruhigend, dass auch ihr noch mit Excel arbeitet.
Ja, ja. Excel ist ein also super Tool.
Ja, ohne Excel würde der Mittelstand einfach zusammenfallen, glaube ich. Naja, tatsächlich ist auch etwas, was ich immer wieder empfehle, solange noch keine automatisierte Lösung da ist oder auch in diesem Prozess, wie gestalte ich mein Lucas Studio, welche Daten will ich mir eigentlich anschauen, einfach mit einer Excel und mit einem Google Sheet arbeiten, um mal zu gucken, wo gehst du denn wirklich rein, welche Spalten fehlen dir noch, weil sonst wird da irgendwie was gebaut und nachher merkt man, okay, ich habe eigentlich viel zu viele Informationen drin oder viel zu wenige. Und insbesondere, wenn es halt eben darum geht, auch richtig in die Tiefe bei Analysen zu gehen und da halt eben selber sich seine Korrelationen dann auch rauszubilden und Zusammenhänge irgendwie zu sehen, hilft Excel einfach ungemein, weil du wahnsinnig flexibel bist.
Ja, auf jeden Fall. Also als kleine Firma hat man halt einfach das Problem, dass die Manpower nicht da ist und dass es einfach schon sehr aufwendig ist. Ich meine, dein Google Rap wird dir erklären, es ist super einfach, eine Salesforce-Integration zu machen. Die Wahrheit ist leider ehrlich gesagt eine andere. Bei der großen Firma hat man natürlich wieder andere Probleme. Systeme sind sehr komplex. Die Rechtsabteilung hat eine starke Meinung zu Datenweitergabe. Also da sehe ich jetzt dann wieder andere Probleme. Aber um einmal schnell zu Ergebnissen zu kommen, ist Excel super. Und auch wir bei den Kampagnenmanagern, wir fänden ganz viel Lucas Studio, ist ein super Tool. Uns fehlen da leider die Revenue-Pipeline-Daten drin. Aber sonst für alles, was Kampagnenoptimierung oder auch Reports für Field-Marketing-Teams, unsere Kampagnenmanager auf globaler Ebene betrifft, da ist es wirklich super, weil man halt sehr viel einstellen kann, sehr viel filtern kann und ihnen einfach customized Reports zur Verfügung stellen kann.
Ich kann das gleiche auch bei HubSpot sagen. Also im Prinzip kannst du es mit wenigen Klicks, kannst du HubSpot und Google Ads, HubSpot und LinkedIn verbinden. Die Magie kommt aber auch erst dann, wenn du aus dem CRM die richtigen Daten an die Plattform zurückspielst und du halt eben auch wirklich dich auf diese Daten verlassen kannst, weil sonst optimierst du dann noch schlimmer als Blindflug ist im Prinzip sind falsche Daten, weil du dann in die falsche Richtung rennst. Und genau, die Magie beginnt dann, wenn man wirklich da anfängt, sich auf diesen Weg zu machen. Und ja, es ist komplizierter, als manchmal suggeriert wird. Gleichzeitig lohnt es sich extrem, sich da auf den Weg zu machen, weil du dann halt eben ähnlich, wie du es jetzt gerade geschildert hast, Ines, du hast einfach ein anderes Fundament. Du kannst auf ein ROAS optimieren im B2B-Bereich. Ja, nicht direkt nach der Conversion kannst du sagen, okay, ROAS auf die Kampagne ist X, aber du kannst es halt in der Rückwärtsbetrachtung nach 12 Monaten machen. Und das hilft extrem bei der Steuerung von Kampagnen.
Ja, definitiv. Also wenn man noch kein CRM hat, ist, glaube ich, HubSpot schon ein bisschen the way to go. Wir haben jetzt Salesforce im Einsatz, kann man natürlich viel mehr customizen, aber HubSpot ist da vielleicht schon ein bisschen einfacher bei der Kampagnenintegration.
Ja, genau. Aber ich meine, bei eurer Unternehmensgröße kenne ich wenige, die auf HubSpot sitzen tatsächlich. Also die meisten sind dann schon seit vielen Jahren irgendwie mit Salesforce verheiratet und das kriegt man auch nicht so schnell raus, was ja auch, also so ein Projekt will sich auch, glaube ich, niemand ans Bein binden, der nicht irgendwie gerade sehr, sehr masochistisch unterwegs ist.
Ja.
Kommen wir doch mal zu schöneren und leichteren Themen. Thema Creatives für Paid. Wie ist bei euch da so der Prozess? Und auch das Thema, was ich im B2B relativ selten sehe, da bin ich sehr gespannt, wie das bei euch läuft, das Thema Conversion Rate Optimierung auf Landing Pages, weil ich meine, es wird wahnsinnig viel investiert, vorne den Traffic zu akquirieren und dann relativ wenig in Relation auf Landing Pages auch die Optimierung zu machen. Also wie ist bei euch der Prozess? Wie ist das Team auch aufgestellt, was die Erstellung von Creatives vorne angeht, also für die Ads und dann auch, was das Thema Landing Page Erstellung und Optimierung angeht?
Wir haben ein Brandteam, das die Creatives bereitstellt, denen wir natürlich auch eng zusammenarbeiten, um ihnen eigentlich, also einfach Best Practices weitergeben zu können oder ihnen auch einfach zu sagen, das funktioniert nicht. Ähnliches auch für Landing Pages, da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, ist es jetzt eine Standard Landing Page, eine von 50, die gleich ausschaut, dann brauche ich dafür keine großes Creative Team, aber es gibt da natürlich Landingpages für zum Beispiel Brandkampagnen, die werden dann halt wirklich in Tools wie Figma als Entwurf vorbereitet und dann vom Webteam umgesetzt. Landingpage-Optimierung ist ein spannendes Thema, finde ich nämlich ein schwieriges Thema, weil wir waren ein großer Fan von Google Optimize, was dann ja eingestellt worden ist, haben uns davor mit VWO herumgekämpft, kämpfen jetzt ein bisschen mit AB-Tasty herum. Ich weiß nicht, also wir tun uns echt schwer, da vernünftige Daten zu bekommen. Das ganze Thema mit Cookie Deprecation macht es natürlich nicht besser. Wenn es dann teilweise allein darum geht, in Google Analytics Daten sich anzuschauen, ist es schon echt erschreckend, welche Abweichungen wir da sehen. In LinkedIn muss ich sagen, wir arbeiten ganz viel mit Lead-Formulare, also alles, wenn es um Lead-Generierung geht, wird über Lead-Formulare gemacht, aber wir haben auch Brand-Kampagnen. Nur wenn man sich dann da die Klickzahlen, wie viele Leute klicken auf die Landingpage in LinkedIn zu, wie viele Sessions kommen in Google Analytics an, ist die Abweichung so groß, dass ich mir die Analytics-Zahlen einfach gar nicht mehr anschaue, weil auf dieser kleinen Datenmenge kann ich keinen Rückschluss ziehen.
Also die Trauerrede auf Google Optimize kann, glaube ich, bei uns das Conversion Rate Optimierungsteam auch mit einsteigen. Sie waren sehr traurig und genau, es gibt Alternativen, aber irgendwie, ja, so richtig glücklich sind wir, glaube ich, auch noch nicht damit geworden. Also VWO setzen wir bei Kundenprojekten ein, AB-Taste, die haben wir auch mit drin, auch Optimizely und so. Also wir haben da viele Sachen, aber ja, die Google Optimize war schon der einfachste Weg, da auch vorwärts zu gehen.
Ja. Die Daten waren am zuverlässigsten, finde ich.
Und du hast jetzt vorhin auch gesagt, 50 Länder seid ihr mit Kampagnen unterwegs. Habe ich das dann richtig irgendwo mir hier abgespeichert? Ganz genau. Wovon macht ihr das denn? Weil ich meine, ihr seid zwar viele Leute, aber die Komplexität ist jetzt nicht so wirklich gering, würde ich mal sagen. Laufen einfach viele Kampagnen auf Englisch durch? Lokalisiert ihr viel? Das mal so als Einstiegsfrage dazu.
Nein, es läuft ganz ehrlich gesagt viel auf Englisch. Tun wir uns aber ein bisschen leichter, weil unsere Personen natürlich IT-Entwickler sind, Leute, die jetzt des Englischen sehr mächtig sind, weil halt einfach gerade im Entwicklungs- im IT-Bereich viele Dokumentationen, APIs und ähnliches auf Englisch sind. Da tun sich andere Branchen vielleicht schwerer, also ich würde nicht sagen, dass Englisch immer the way to go ist. Wir lokalisieren auch, aber eher gezielt. Japan ist zum Beispiel ein Thema, was immer lokalisiert wird. Südkorea ist ein anderes Thema. Spannendste Lokalisierung war Arabisch. Sind wir dann aber auch drauf gekommen, dass es mit Englisch ganz gut funktioniert bisher, weil das Problem, also ein bisschen ähnlich wie beim Deutschen, obwohl es beim Deutschen nicht so schlimm ist, dass man beim Arabischen ganz viele Dialekte hat. Also wenn man eine Übersetzung macht und 5 Leute haben uns gesagt, es ist auf 5 unterschiedlichen Wegen falsch. Und das war dann nicht besonders hilfreich. Ja, also ganz viel auf Englisch und funktioniert relativ gut zum Glück.
Und wenn ihr dann die Kampagnen laufen habt, wie habt ihr das accounttechnisch? Habt ihr dann einfach Regionen zusammengefasst in den Accounts und spielt das dann da entsprechend aus?
Ja, ganz genau. Also wir fassen Regionen, Subregionen zusammen, soweit es Sinn macht und soweit es geht. In Google Ads ist es ein bisschen einfacher, weil da habe ich Gebotsanpassungen auf Länderebene, was es recht ein bisschen netter macht. Im LinkedIn ist es ein bisschen schwierig, weil man muss dann halt versuchen, Länder, die ähnliches Verhalten oder Verhalten, ja auch eher Verhalten, aber auch Gebotskostenstrategie haben, zusammenzufassen, weil zum Beispiel Asien, APEC ist bei uns ein Thema. Und wenn ich jetzt natürlich Länder wie Indien mit Australien zusammenfasse, dann wird Indien 90% von den Geld ausgeben und auch 90% der Leads generieren, aber die sind halt nicht so wertvoll wie jetzt zum Beispiel Leads aus Australien zum Beispiel. Und da muss ich mir dann halt überlegen, wie baue ich die Regionen und die Kampagnen clever auf, sodass ich ähnliche Länder zusammenfassen.
Das heißt, das können dann ähnliche Länder sein, die vielleicht, wenn man geografisch drauf schaut, gar nicht so ähnlich sind, aber es ist eine englische Kampagne und, sag ich mal, mit einer ähnlichen Kaufkraft, ähnlichen Customer Lifetime Value für euch dann, die werden dann aggregiert, damit die Kampagnensteuerung einfacher ist und man das nicht so macht. Also das heißt, auch Länder, die eigentlich in einer ähnlichen Region liegen, können komplett unterschiedlich angepackt werden und es werden dafür Länder zusammengefasst, die null in der gleichen Region liegen.
Also wir haben schon die 4 großen Regionen, NORAM, also Nordamerika, EMEA, Europa, Mittelosten, APEC und LATAM. Und die trennen wir schon. Also wir haben jetzt zum Beispiel nichts in Lateinamerika, was jetzt zum Beispiel mit APEC könnte man sich schon überlegen, weil Gelände natürlich ähnlich schon teilweise sind vom Verhalten und von den Kosten. Unsere, wo wir Geld ausgeben, hängt natürlich auch sehr davon ab, wo wir Umsatzchancen sehen. Also wie schaut Umsatz aus? Da haben wir natürlich auch Vorgaben und aufgrund dessen bleiben wir in diesen großen 4 Regionen. Aber innerhalb dieser großen 4 Regionen ist die Zusammenfassung eher, wie es jetzt von den Kampagnen her Sinn macht. Und um ein bisschen Größenordnung zu geben, wir haben auf LinkedIn um die 200 Kampagnen aktiv. Und wir könnten viel, viel mehr haben, aber ich muss auch sagen, ich mag LinkedIn sehr, aber der Kampagnenmanager, wenn man es im Vergleich mit Google Ads oder Meta, ist halt super rudimentär. Sowas wie Bulk Edits sind kaum bis nicht vorhanden. Also da muss man dann halt einmal schauen, 150 Leute hört sich viel an, aber im Prinzip sind es aktuell 1,5 Personen, die sich um 200 LinkedIn-Kampagnen kümmern. Und da muss man dann halt schon schauen, wie strukturiert man das so, dass es auch ressourcentechnisch machbar ist.
Ja, absolut. Also was du über den, sag mal, über die Optionen im LinkedIn Ads Manager versus Google Ads, das tut schon ganz schön weh. Da sieht man halt eben auch, dass bei Google Ads auch viel mehr Kampagnen laufen, die auf einer viel höheren Skalierungsstufe unterwegs sind. Kommt halt aus dem E-Commerce ganz, ganz viel und es sieht bei LinkedIn halt dann so ein bisschen anders aus. Und wer dann so wie ihr da auch ein größeres Rad dreht, stößt dann, sage ich mal, was die Usability angeht, durchaus auch an Grenzen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine gute Zusammenarbeit mit LinkedIn. Ich habe da immer wieder die Möglichkeit, mit Product Marketing Managern von LinkedIn zu reden, Feedback zu geben. Habe dann auch immer wieder gesehen, dass Sachen dann wirklich umgesetzt worden sind. Also ich würde mich trauen zu behaupten, nur wegen meinem Feedback, aber ich denke, dass ich mir da vielleicht mein Schäufelchen dazugegeben habe und das ist dann schon wirklich cool. Aber so wie du sagst, Google kommt halt aus dem E-Commerce-Bereich und da tut sich natürlich vom Adspend viel, viel mehr. Und ja, man bedingt ihn, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. 2017 habe ich mit den ersten LinkedIn-Kampagnen angefangen und da sind einige Sachen noch viel mühsamer gewesen, als es aktuell ist. Also da hat sich schon ein bisschen was getan, zum Glück.
Sehr schön. Mit Ines Kriebernick von Dynatrace habe ich aus meiner Sicht ein B2B Paid Ads Best Practice Unternehmen mal durchleuchtet ein wenig mit dem Ziel, dass wir datenbasiert besseres Marketing auch im B2B-Bereich machen können. Ich fasse mal zusammen, was ich so alles mitgenommen habe. Also erstmal angefangen so ein bisschen die Flughöhe von Dynatrace und 5000 Leute, 150 Leute im Marketing. Ich weiß, dass es für viele B2B-Marketer sehr traurig zu hören oder sehr, sehr bitter zu hören, wie groß ein Marketing-Team sein kann. Gleichzeitig kann man auch viel davon lernen, wie man das vielleicht auch in einer kleineren Ebene mit einem kleineren Team umsetzen kann. So die wichtigsten Kanäle, SEA mit Google Ads und Bing vor allem auch, weil sie A, die Verbindung mit LinkedIn haben und B, vor allem im US-Markt stark sind und Bing dort halt eben einfach eine hohe Relevanz hat. Im Paid-Social-Bereich LinkedIn als wichtigster Kanal, aber auch Meta und Reddit sind wichtig. Dazu kommen noch weitere Paid-Kanäle, viel über Display mit DV360, über Google, wo auch YouTube drüber läuft etc. Aber LinkedIn läuft besser als Google Ads, habe ich so mitgenommen, was die Akquisition von neuen Leads angeht. Und was auch bei LinkedIn ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Zusammenspiel von Paid und Organic, was hier sehr wichtig ist. Allerdings muss man da auch da sagen, die Flughöhe von Dynatrace ist da auch sehr hoch mit 370.000 Followern bei LinkedIn mit einem Unternehmensprofil. Hat man natürlich da auch einen ganz anderen Hebel dann da dran. Das Team ist groß und das Team hat auch, was ich sehr spannend finde, die SDRs, also so dieses Bindeglied zwischen Marketing und Sales, im Marketing-Team mit angesiedelt, ist ungewöhnlich aus meiner Erfahrung. Die sind immer meistens eher im Sales-Team angesiedelt. So hat man die Möglichkeit, an Sales nur die Leads zu übergeben, die von den SDRs freigegeben und qualifiziert worden sind. So, das heißt, die Sales-Leute beschweren sich weniger darüber, dass sie die schlechten Leads, unqualifizierte Leads bekommen. Nachteil ist, man hat die Beschwerden im eigenen Team, weil die SDRs sich jetzt darüber beschweren, wahrscheinlich, dass sie zu wenig Leads bekommen oder die falschen Leads bekommen. Zum Marketing-Team gehört halt der Bereich Growth, wo Ines mit drin sitzt, aber auch das Thema Partnermarketing und auch Brandmarketing sitzt alles da in einem Team mit drin. Sie setzen LinkedIn, das ist so, wenn ich die Gewichtung von Ines Perspektiven hier mitnehme, ihr Lieblingskanal, ihr wichtigster Kanal. LinkedIn wenig für die Generierung von Free Trials und Demo Requests, weil die Leute in einem anderen Awareness-Stadium sind. Das heißt, hier wird LinkedIn Ads eher dafür genutzt, E-Book, White Paper, Webinar, Downloads, Anmeldungen zu generieren, virtuelle Events und auch On-Site-Events. Das heißt, wir sind im Upper-Funnel-Bereich oder Top-of-Funnel-Bereich hier unterwegs und da generieren sie über LinkedIn Ads sehr gute CPLs. Mit Link auf Landingpage, aber es werden halt eben auch viele Lead-Forms eingesetzt, wo in LinkedIn direkt der Lead reingeholt wird. Und ein ganz wichtiges Feld auch bei LinkedIn ist das ganze Thema Account-Based Marketing. Das heißt, sie haben ihre Wunschkunden definiert, die werden in den SDRs zugeordnet, es werden Kampagnen gefahren, die genau auf diese Zielgruppen, auf diese Unternehmen gehen, sogar teilweise wirklich 1:1 Kampagnen, die auf einzelne Unternehmen ausgerichtet sind, mit angepassten Creatives, mit angepassten Landingpages bei den Kunden, wo das große Potenzial gesehen wird. Also auch ein sehr, sehr spannendes Feld auf jeden Fall, wo auch hier das Account-Based Marketing im Marketing angesiedelt ist, was ich auch zum Teil sehe, dass es eher im Sales-Bereich angesiedelt ist und Marketing einfach nur ein bisschen Creatives dann rüberschubsen soll. Finde ich als Ansatz hier auch auf jeden Fall sehr gut. Im Bereich Google Ads oder SEA, ist ja mit Bing Ads in Kombination, auch hier viel Upper Funnel, viel Content, der beworben wird, um darüber die Leads reinzuholen und dann entsprechend im Nachgang das Nurturing zu machen, wo hier das Lead Scoring natürlich eine sehr große Rolle spielt. Und das heißt, das wird teilweise automatisiert gemacht, es wird aber da dann entsprechend halt eben auch drauf geachtet, nicht nur auf das Verhalten von den Leuten, also was sie sich anschauen und wie sie sich auf der Seite bewegen, sondern halt eben auch sehr wichtig, die demografischen Daten, das heißt, welches Unternehmen, welche Branche und welche Persona liegt dahinter. Datenbasiertes Marketing steht hier im Fokus. Das heißt, Dynatrace schaut sehr genau auch auf den CPL, aber viel wichtiger hinten raus, auch wie viel Pipeline wird aufgebaut, wie viele Opportunities werden daraus generiert und dann auch mit einer längeren Rückwärtsbetrachtung, wie ist der ROAS von den Kampagnen? Was natürlich bei einem Sales Cycle von 9 bis 12 Monaten, also B2B-Standard, durchaus eine Herausforderung ist, weil man halt nicht granular sofort darauf optimieren kann, aber sie haben halt historische Werte aufgebaut, an denen sie sich sehr gut orientieren können. Das heißt, wenn der CPL stimmt, korreliert es laut Ines Aussagen in der Regel auch dann mit dem, was hinten rauskommt, wenn man vorne die richtigen Leute reinholt. Natürlich gibt es hier große Unterscheidungen. Sie sind in 50 Ländern unterwegs, nach Land und Region. Dementsprechend muss man das natürlich dann auch immer im Blick behalten. Sie sind bei dem ganzen Thema Tracking schon sehr weit oder dem datenbasierten Marketing gleichzeitig noch nicht da, wo sie sein wollen. Das heißt, die Verbindung von CRM, in dem Fall Salesforce, mit den Kampagnen sind noch ein paar Meter zu gehen und in der Zwischenzeit wird halt eben dann doch auch wieder immer wieder mal mit Excel hin und her gearbeitet. Da wird dann doch mal in die Tiefe gegangen, auch für Analysen. Bleibt auch bei so advanced Unternehmen wie Dynatrace nicht aus, das zur Beruhigung für alle da draußen, die jetzt gerade Schnappatmung kriegen, was die Ines alles hier schon machen kann. Also auch da ist noch Luft nach oben. Ist natürlich auch beim Thema Salesforce und Verbindung mit den Plattformen. Man kann das angeblich Plug and Play machen. Die Realität sieht dann ein bisschen anders aus, wenn es wirklich dann in die Tiefe gehen soll, in sehr granulare Optimierung. Ist da noch ein Weg zu gehen. Dann haben wir noch das ganze Thema Conversion Rate Optimierung und Creatives kurz angeschnitten. Hier werden die Creatives entsprechend auf Basis der Best Practices aus dem Kampagnenteam vom Brand Team erstellt. Das Thema Conversion Rate Optimierung natürlich bei Themen wie Lead Forms schwierig, weil man da wenig Einfluss darauf hat, wie diese Leadforms aussehen, weil die werden von LinkedIn vorgegeben. Und ansonsten halt auch natürlich eine Herausforderung, das saubere Tracking, was früher mit der Verbindung mit Google Optimize super easy war, jetzt mit externen Tools so ein bisschen schwieriger. So, also zusammengefasst, meine Zusammenfassung, wow, ihr macht da schon echt eine ganze Menge cooles Zeug und absolute Empfehlung da mal, auch wenn die Ines auf irgendwelchen Bühnen steht, wo sie regelmäßig ihr Wissen teilt, geht in diese Vorträge rein, da lernt ihr richtig, richtig was, weil sie packt da auch aus und zeigt sehr tiefgehende Informationen aus den ganzen Kampagnen. So, das war jetzt meine Zusammenfassung plus Zusammenfassung der Zusammenfassung. Ines, was habe ich vergessen?
Du hast es perfekt gemacht. Ich Hut ab, ich hätte keine bessere Zusammenfassen können. Danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ja, schreibt es mich auch gerne auf LinkedIn an. Ich finde es immer spannend, mit interessanten Firmen zu sprechen, mein Wissen weiterzugeben, aber auch zu erfahren, wie andere es vielleicht machen und auch von denen natürlich weiterhin zu lernen.
Ja, danke für das ganze Futter, für meine Zusammenfassung. Und wenn jetzt Leute sagen, ich trau mich die Ines gar nicht zu fragen, weil wir sind auf so einem so viel niedrigeren Level, fragt sie trotzdem, weil sie ist tatsächlich sehr, sehr auskunftsfreudig. Und dementsprechend, genau, Link zur Ines kommt in die Shownotes rein. Und ansonsten sage ich schon mal vielen, vielen Dank für all den Input. Es hat große Freude gemacht. Es war sehr erhellend. Und wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weiterhin so tollen Input bekommen willst, einfach den Podcast abonnieren, mit 5 Sternen bewerten, dann macht es mir mal leichter, neue tolle Menschen wie Ines dafür zu begeistern, in diesen Podcast zu kommen. Also insofern danke, Ines, und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.